Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer weiteren Ausgabe von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze er-ihm-Pronomina und heute werfen wir einen ersten kleinen Blick in Outlaws of Thunder Junction. Ist für Non-Native-Speaker sehr, sehr seltsam auszusprechen. Ich muss das langsam machen. Es gab jetzt den Reveal-Stream und ich durfte natürlich schon vorher einen kleinen Blick reinwerfen durch die Arbeit. Dementsprechend wusste ich schon, was für Legenden auch vorkommen werden. Ich habe mir jetzt für alle ein paar Karten rausgesucht, die ich euch einfach mal pitchen werde, damit ihr wisst, okay, vielleicht ist das ein Commander für mich. Vielleicht kann ich damit anfangen, ein bisschen herumzubrauen. Es sind insgesamt 9 Stück. Und wie gesagt, das sind die, von denen ich jetzt wusste. Dementsprechend sollten innerhalb der Spoiler-Season innerhalb von 2 Minuten neue Legendaries vorgestellt werden. Bitte seht es mir nach, dass ich nicht berücksichtigt habe. Das ist jetzt ein neues Format, ist vielleicht zu viel gesagt, aber einfach mal eine neue Idee meinerseits, wie ich vielleicht auch in der Spoiler-Season einfach ein bisschen mehr auf aktuelle Releases eingehen kann. Wenn euch das gefällt, sagt gerne Bescheid, wenn ihr andere Vorschläge habt. Ich bin immer offen für Feedback, haut mich gerne an, dafür gibt es die Links in den Shownotes. Kommt zu Instagram, kommt auf den Discord-Server der Podriders, da könnt ihr im Feedback-Kanal ruhig alles ablassen. Wir fangen an und das meiste hiervon ist, weil es in dem Presskit so war, alphabetisch geordnet. Deswegen fangen wir an mit Annie Flash, The Veteran. Ist eine Naya-Legende. 3 farblose, rot, grün und weiß, 4/5, Human Rogue mit Flash. Und das andere wäre auch ein bisschen enttäuschend gewesen. Wenn Annie Flash, The Veteran, ins Spielfeld kommt, falls wir sie gesprochen haben, können wir eine Permanent-Karte aus unserem Friedhof mit Mana-Value 3 oder weniger zurück aufs Spielfeld holen. Getappt. Und der zweite Punkt. Immer wenn Annie Flash getappt wird, dürfen wir die obersten 2 Karten unserer Bibliothek ins Exil schicken. Die dürfen wir in diesem Zug spielen. Ich habe mich jetzt auf das Letzte, auf den letzten Teil ein bisschen bezogen. Denn Play from Exile ist inzwischen eine bekannte Größe. Es ist jetzt ein kleiner Unterschied, dass grün mit drin ist, aber gerade im Boros ist es bekannt. Dafür habe ich jetzt nicht die ganzen Karten rausgesucht. Wenn ihr Kram spielt wie Wild Magic Sorcerer oder Pianala Konsul, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was der andere da ist noch irgendein Wort mit in dem Kartennamen. Ne? Dann werdet ihr genau wissen, was hier ist. Also wenn ihr bei Scryfall versucht, whenever you cast a spell from exile, dann werdet ihr hier schon fündig werden. Ich habe mir jetzt angeguckt, okay, wie können wir diesen zweiten Paragraphen denn nutzen? Zum einen müssen wir sie erstmal tappen. Dafür gibt es erstaunlich viele Karten. Ich hatte damals, als ich das Budget-Deck zu Arkelos gebaut hatte, ein paar Länder gefunden, die zum Beispiel, die euch Kreaturen tappen lassen. Relativ neu dabei ist zum Beispiel Scene of the Crime. Kommt getappt ins Spiel, ist ein Artefaktland-Hinweis. Können wir für ein farbloses tappen, für 2 und opfern können wir eine Karte ziehen. Und aber für tappen und eine ungetappte Kreatur, die wir kontrollieren, tappen, können wir ein Mana eine beliebige Farbe machen. Das heißt, wir können Annie Flash damit tappen, die erst obersten 2 Karten in den Dings da ins Exil schicken und haben so effektiv gesehen Card Draw. Und da Annie Flash irgendein Permanent zurückholt, könnten wir Scene of the Crime sogar ganz gut als Clue nutzen, es opfern und es wiederholen. Alternativ gibt es Karten wie Jaspera Sentinel. Ein grünes Elf Rogue, 1/2 Reach. Wir können ihn und eine ungetappte Kreatur, die wir kontrollieren, tappen und einmal in eine beliebigen Farbe machen. Und von solchen Karten gibt es halt relativ viele. Dementsprechend kann man Annie als eine Art Mana-Dog mit Extra-Steps sehen, die uns auch gleichzeitig noch Card-Advantage gibt. Und was ist besser, als nur einmal sowas zu machen? Mehrmals. Dementsprechend habe ich mal geguckt, was ist so. Ich habe jetzt 3 Beispielkarten. wie man sie enttappen kann. Zum Beispiel haben wir aus New Capenna's Civic Gardener 2 Mana, 2/2er, Mensch, Citizen. Und immer wenn er angreift, können wir eine Kreatur oder ein Land enttappen. Es ist Pseudo-Ramp. Man kann ein Land enttappen oder wir nutzen es halt, um Annie wieder zu enttappen, um sie wieder zappen zu können, falls wir genügend dieser Effekte auf dem Feld haben, um wieder an zwei neue Karten zu kommen. Alternativ gibt es Seek of Skybreak, ein farbloses, ein grünes Elf, tappen, um eine Kreatur zu enttappen. 2/1er ist genau das, was wir wollen. Oder der Klassiker in sowas ist 1000-Year Elixir, 3 Mana für ein Artefakt. Wir können Fähigkeiten von Kreaturen aktivieren, als ob sie Eile hätten. Und für ein farbloses und tappen können wir eine Kreatur enttappen. Ist inzwischen, wow, relativ teuer. Hier laut Scryfall liegt das irgendwo bei, ja, auf jeden Fall über 5 Euro. Das ist so die eine Seite von Annie. Man spielt dann wahrscheinlich einfach sehr viel von diesen Exile-Effekten, die euch Vorteile liefern und gewinnt letzten Endes durch Card Advantage. Wenn ihr jetzt aber den anderen Effekt noch mal häufiger nutzen möchtet, nämlich den ETB, können wir das auch machen. Flickern funktioniert nicht, da sie ja gecastet werden muss. Deswegen nehmen wir dann sowas wie You're Ambushed on the Road, ein weißes für ein Instant. Und wir benutzen den Modus Make a Retreat. Man kann eine Kreatur, die wir kontrollieren, auf die Hand ihres Besitzers zurückbringen. Ally Invasion ist genau das gleiche, ein weißes, Instant. Entweder kriegt eine Kreatur +1/+2 bis zum Ende des Zuges oder wir holen eine Kreatur zurück auf die Hand. Das ist also, ne, genau das. Oder auch ein Klassiker in diesem Fall ist ein Erratic Portal. 4 Farblose für ein Artefakt, für ein farbloses Nappen können wir eine Kreatur auf die Hand ihres Besitzers zurück bouncen, außer ihr Besitzer, Besitzerin bezahlt ein farbloses. In diesem Fall sind es wir und das wird nicht passieren. Und so kann man mit Annie auch noch sich ein bisschen mehr Kram wieder aus dem Friedhof zurückholen. Ich finde sie jetzt tatsächlich gar nicht so interessant, einfach weil dieses Cast from Exile inzwischen doch sehr, sehr viel da ist. Wenn man da irgendwelche Payoffs oder so haben möchte, schaut man sich wahrscheinlich auch Decklisten von Rocco, dem Street Chef, glaube ich, ist es an, also den oder Street Caterer, ich weiß nicht, den aus Aftermath, der hat ja eine ähnliche Funktionsweise. Dementsprechend bin ich jetzt nicht so gehypt, aber an sich kann man damit, glaube ich, ein sehr interessantes, sehr cooles Deck drumrum bauen. Als nächstes haben wir eine Karte, die man tatsächlich schon gesehen hatte. Und zwar beim ersten, ich weiß gar nicht mehr, was es war, Ankündigungsstream oder ähnliches. Aber inzwischen wissen wir auch, was die Fähigkeit macht, die auf der Karte steht. Das ist nämlich Fibblethip, Lost on the Range. Ein farbloses, 2 blaue, 1/1er, legendärer Homunculus, Support 2. Wir dürfen uns die oberste Karte der Bibliothek zu jeder Zeit angucken. Und die oberste Karte unserer Bibliothek hat Plot. Die Plotkosten sind gleich der Mana-Kosten und wir dürfen nicht Landkarten von der Bibliothek von oben plotten. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht das Ganze denn? Im Grunde genommen fühlt es sich ein bisschen an wie eine Art, wie hieß das nochmal, Fortell, ne? Kleines bisschen anders. Eine andere Karte mit Plot ist Slickshot Show-Off. Ein farbloses, ein rotes, 1/2, Flying Haste. Immer wenn wir nicht Kreaturenspruch sprechen, kriegt sie +2/+0. Und hat er Plot, ein farbloses, ein rotes. Wir können ein farbloses und ein rotes bezahlen und die Karte aus unserer Hand ins Exil schicken. Wir dürfen sie dann als Hexerei in einem späteren Zug sprechen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Das dürfen wir aber nur als Hexerei machen. Das bedeutet, dass Fibblethip uns Karten von der Bibliothek ins Exil schicken lässt, um sie später zu sprechen, als Hexerei. Ein, wie ich finde, äußerst interessantes Ding. Denn immer wenn man Mana-Kosten in irgendeiner Form und Weise umgehen kann, dann ist es möglich, sehr viel Schwachsinn anzustellen. Hier wird das Ganze dadurch in Schach gehalten, dass das Ganze nur auf Hexerei-Geschwindigkeit passieren kann. Dafür aber können wir mit Fibblethip uns, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit sehr, 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 sehr tief durch die Bibliothek schmeißen. Dementsprechend sind die ersten 3 Karten, die ich rausgesucht habe, Opt, Peak und Leap. Die ganzen Die haben alle einen bestimmten Effekt. Opt lässt euch Scry, also wendet Hellsicht 1 an. Peak lässt euch auf die Hand von einer anderen Person gucken und Leap gibt einer Kreatur fliegend bis zum Ende des Zuges. Wichtig ist aber, was darunter steht. Zieht eine Karte. Ich glaube, mit Fibblethip kann man eine sehr spannende Art von Stormdeck bauen, was anfällig ist für irgendwie Counterspells. Denn die Karten, die ihr plottet, und wenn ich das richtig verstehe, werden die auch, da steht nicht, ob sie offen oder verdeckt ins Exil geschickt werden. Ich glaube tatsächlich offen. Dementsprechend wissen eure Gegner, was ihr erwartet. Ihr werdet mit diesen Cantrips euch super schnell durchs Deck fegen können, weil sie kommen vom Deck runter, wenn ihr Fibblethips Fähigkeit einsetzt und wenn ihr sie dann irgendwann castet, wenn ihr bereit seid, okay, jetzt ist der Zug, in dem ich richtig ausraste und mich durch das gesamte Deck ziehe, dann könnt ihr in irgendeiner Form und Weise Schutz auf der Hand behalten und könnt mit Fibblethips Fähigkeit, nämlich dass die Karten dann für umsonst gecastet werden, euch einen sehr fiesen Mana-Vorteil verschaffen. Bei sowas ist es natürlich dann gut, wenn man Magecraft-Karten hat, Sachen wie Archmage Emeritus, zwei farblose, zwei blaue, zwei zwei, Mensch Wizard. Immer wenn wir ein Instant oder Sorcery sprechen oder kopieren, dürfen wir eine Karte ziehen. Oder Deeker macht uns ein Fractal-Kreaturen-Token mit X11-Countern drauf, wobei X gleich die Mana-Value des Instants oder Sorcery-Spruches ist. Und dann kann man damit richtig loslegen. Wenn ihr eher auf Kreaturen steht, ist Extraordinary Journey eine sehr, sehr gute Karte, glaube ich, in dem Deck. Zwei farblose und zwei X für eine Verzauberung. Falls, wenn sie ins Spielfeld kommt, können wir bis zu X Kreaturen ins Exil schicken. Für jede dieser Karten darf man sie spielen, solange sie im Exil sind. Viel wichtiger in diesem Fall ist dann aber, immer wenn ein oder mehrere Nicht-Token-Kreaturen das Spielfeld betreten, falls eine oder mehr davon aus dem Exil reinkommen oder aus dem Exil gesprochen wurden, dürfen wir eine Karte ziehen. Das wird nur einmal pro Zug ausgelöst. Das heißt, wenn wir mit Fibblethip Kreaturen plotten, kommen sie aus dem Exil rein, Extraordinary Journey sagt uns, hey, coole Sache, ihr dürft eine Karte ziehen. Und wenn ihr dann abgestormt seid, hat man Kram wie Temporal Fissure, vier farblose, ein blaues. Man kann ein Permanent auf die Hand der Besitzer zurückbringen und hat Storm. Oder Brain Freeze, ein farbloses, ein blaues für Instant, eine Person mit drei Karten und auch Storm. Das heißt, wenn wir diese Sprüche sprechen, werden sie für jeden weiteren Spruch, der vorher auf dem Stack war, beziehungsweise der gecastet wurde, kopiert. Und dann könnt ihr entweder das gesamte Board bouncen, ihr könnt eure Gegner ausmüllen. Dafür muss sehr viel passieren, fairerweise. Aber das ist alles möglich. Und das ist so, also Storm ist jetzt nicht unbedingt die beliebteste Mechanik. Und auch in Commander durchaus eine Sache. Dementsprechend würde es mich mal interessieren, wie ihr Fibblethip vielleicht bauen würdet, ob ihr andere Ideen habt. Das ist das, womit ich jetzt zusammengekommen bin und wo ich glaube, das könnte auch ein durchaus interessantes Deck sein. Vielleicht ist da ja noch mehr. Ich würde mich hier natürlich wie immer über Input freuen. Als nächstes haben wir gleich zwei Commander zum Preis von einem, denn beide funktionieren um eine neue Mechanik herum. Zum einen haben wir Geeser, The Hellraiser. Drei farblose, zwei schwarze, 4-4 Mensch, Warlock, Ward, zwei farblose und zwei Leben bezahlen. Skelette und Zombies, die wir kontrollieren, kriegen +1/+1 und haben Bedrohlichkeit. Sehr gut, immer großer Fan von Menace. Und immer, wenn wir ein Verbrechen begehen, machen wir zwei getappte 2-2 schwarze und blaue Zombie-Kreaturen-Token, Zombie-Rogues, und das wird aber nur einmal pro Zug ausgelöst. Auf der anderen Seite haben wir Magda, The Horde Master. Ein farbloses, ein rotes, 2-2 Zwerg-Berserker. Immer wenn wir ein Verbrechen begehen, machen wir einen getappten Treasure-Token, und das wird auch nur einmal pro Zug ausgelöst, und wir können drei Treasure-Token opfern, um einen 4-4 roten Skorpion-Drachen-Token mit Fliegend und Eile zu machen. Das dürfen wir aber nur als Hexerei benutzen. So, damit das mal aus dem Weg ist, um ein Verbrechen zu begehen, müssen wir einen Gegner anzielen, irgendwas, was sie kontrollieren, und oder Karten in ihrem Friedhof. Das heißt, ihr bekommt dadurch etwas oder ihr bekommt einen Vorteil, wenn ihr mit euren Gegnern interagiert, wenn ihr irgendwas von denen anzielt. Ist natürlich mit dem ganzen Wort, was gerade so rumkreucht und fleucht, eine Sache, aber nehmen wir gerne mit. Dementsprechend habe ich jetzt erstmal für beide geguckt, okay, was sind vielleicht Karten, die man immer nutzen kann, die man immer, mit der man einmal pro Zug irgendjemand anzielt, weil das wird nur einmal pro Zug ausgelöst. Dementsprechend wollen wir das ein Turn-Cycle im Idealfall viermal machen. Meine Lieblingskarte, weil ich sie damals hatte und ich dachte immer, okay, damit muss man irgendwas Cooles theoretisch machen können. Habe sie nie zum Funktionieren gebracht. Theoretisch wäre das hier echt eine gute Karte. Ist das Hairstrung Koto. 6 farblose für ein Artefakt. Immer wenn wir eine ungetappte Kreatur, die wir kontrollieren, tappen. Ein Spieler unserer Wahl packt die oberste Karte der Bibliothek in den Friedhof, also mit 1. Ist keine gute Rate für irgendwas davon, aber wir können es nutzen, um mit für jede Kreatur, die wir kontrollieren, sei zum Beispiel unsere Commander, irgendjemanden anzuzielen und so schon mal deren Effekte zu nutzen. 6 Mana dafür ist natürlich eine Menge. Deswegen hat man vielleicht auch sowas wie Relic of Progenitus. Ein farbloses für ein Artefakt und tappen, ein Spieler exiliert eine Karte aus dem eigenen Friedhof. Für ein farbloses können wir das Relic of Progenitus auch ins Exil schicken und alle Friedhöfe ins Exil schicken und eine Karte ziehen, aber viel wichtiger ist es, dass wir damit jemanden anzielen. Ähnlich Codex Shredder, ein farbloses Artefakt. Tappen, ein Spieler mildt eine Karte und 5 farblose tappen, den Codex Shredder opfern. Wir können eine Karte aus unserem Friedhof auf unsere Hand zurückholen. Genügend von solchen Karten sollten eigentlich dafür sorgen, dass wir irgendwas immer mal machen können. Natürlich spielt man dann oder kann man auch sowas wie Lightning Bolt, Murder und wie sie nicht alle heißen spielen. Aber um das Permanent Base zu machen und wirklich sicher zu gehen, wir wollen immer irgendwas anzielen, habe ich jetzt einfach erstmal nach Artefakten gesucht. Witzigerweise, da beide Karten getappte Token machen, wäre das, glaube ich, ein Deck, in dem ich Amulet of Vigor spielen würde. Ein farbloses für ein Artefakt, Modern Spieler kennt's. Immer wenn ein Permanent unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt und getappt ist, oder getappt ins Spiel kommt, wird's enttappt. Wenn man jetzt zum Beispiel das Hairstrung Koto hat und Amulet of Vigor, kann man mit Gießer sich innerhalb einer Turn-Rotation eine riesige Zombie-Armee aufbauen. Was ich ein bisschen cool finde, muss ich ehrlich gestehen. Dann haben wir ja eigentlich 2 Decks, die nicht sonderlich schwer, würde ich spontan sagen, zusammenzuwerfen sind. Bei Gießer, ich finde es ein bisschen schade, dass die Token, die sie macht, keine Skeletons sind, sondern wirklich Zombies. Dadurch ist eigentlich, dass sie Skeletons auch +1/+1 gibt, irrelevant. Und ihr braucht mich, glaube ich, nicht, um ein monoschwarzes Zombie-Deck zusammenzuschmeißen. Corpses of the Lost wäre noch mal so eine Sache. 2 farblose, ein schwarzes Skelette, die wir kontrollieren, haben +1/+0 und Eile. Wenn es ins Spielfeld kommt, können wir 2/2 schwarzen Skelett-Piraten-Kreaturen-Token machen. Und am Anfang unseres Endsteps, falls wir in diesen Zug abgestiegen sind, können wir ein Leben bezahlen. Dann können wir Corpses of the Lost auf die Hand zurücknehmen. Und abgestiegen bedeutet, dass wir eine Karte, also ein Permanent, von irgendwo in den Friedhof geschmissen haben. Damit könnte man mit Sicherheit irgendwie lustigen Spaß machen, aber Gießer macht Zombie-Token, dementsprechend wäre das wahrscheinlich cooler. Und bei Magda ist es auch relativ einfach. Wir wollen möglichst schnell möglichst viele Treasure haben, um dann vielleicht coole Drachen zu machen oder mit der anderen Magda coole Drachen aus dem Deck zu tutoren. Dann spielt man halt Sachen wie Xorn oder Crime Novelist, die damit interagieren. Also das ist inzwischen auch eine durchaus bekannte Größe, aber alleine dieses Commit a Crime finde ich persönlich schon ganz spannend. Als nächstes haben wir die Figur, die schon die ganze Zeit in dieser Omen Path-Geschichte am Start ist, nämlich Kellen the Kid. Für Bandfarben, also ein Grün, ein Weiß, ein Blau, 3/3, Mensch, Fairy, Rogue, Fliegend und Lifelink. Immer wenn wir einen Spruch von irgendwo anders als unserer Hand sprechen, können wir einen permanenten Spruch mit gleicher oder weniger Mana-Value von unserer Hand sprechen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Falls wir das tun, können wir eine Landkarte aus unserer, falls wir es nicht tun, können wir eine Landkarte aus unserer Hand aufs Spielfeld bringen. Ich vermute mal, dass Kellen sehr gut sein wird mit den ganzen Plot-Sachen. Aber ansonsten haben wir noch mehrere Sachen, wo wir was aus dem Exil sprechen. Ich habe mir jetzt einfach zwei gerade rausgesucht, die sehr offensichtlich sind. Es ist einmal Flashback, zum Beispiel Deep Analysis. Drei farblose, ein blaues für eine Hexerei. Man zieht zwei Karten oder ein Spieler zieht zwei Karten. Hat aber Flashback ein farbloses, ein blaues und drei Leben bezahlen. Man spricht das dann aus dem Friedhof und dann geht die Karte ins Exil. Croaking Counterpart finde ich ja immer noch fantastisch. Ein farbloses, ein grünes, ein blaues für eine Hexerei. Man macht einen Token einer Nicht-Frosch-Kreatur, außer es ist ein 1-1-Frosch und hat Flashback für drei farblose, ein grünes, ein blaues. Oder Memory Deluge, zwei farblose, zwei blaue. Man schaut sich die obersten X-Karten der Bibliothek an, wobei X gleich die Anzahl an Mana ist, die ausgegeben wurde, um diesen Spruch zu sprechen. Nicht mit Kennets Fähigkeit, bitte. Aber der kann nur Permanence, sorry. Zwei davon darf man in die Hand nehmen, der Rest kommt unter die Bibliothek, hat Flashback für 7 Mana, 5 farblose, 2 blaue. Wenn man diesen Weg geht, kann man auch gleich Catalyst Stone spielen, 2 farblose für ein Artefakt. Flashback-Kosten, die wir sprechen, kosten 2 weniger und die Flashback-Kosten unserer Gegner kosten 2 farblose mehr. Ansonsten gibt es noch Adventure-Kreaturen. Und oder Adventure-Karten und interessanterweise, was ganz lustig ist, der bisherige Adventure-Commander war Gorion, glaube ich. Der war auch in Bandfarm. Das heißt, da sollte es ordentlich Unterstützung geben. Beanstalk Giant ist ein Klassiker, den man auch so spielen kann. 2 farblose und grünes. Für Fertile Footsteps ist eine Hexerei, mit der man sich ein Land, ein Basic aus der Bibliothek suchen kann. Es kommt aufs Spielfeld, dann wird gemischt. Hierbei wichtig, ungetappt. Und für 6 farblose, ein grünes kriegt man Stern-Stern-Kreatur, deren Power und Toughness so hoch ist wie Länder, die wir kontrollieren. Und Kellen Inquisitive Prodigy könnte man natürlich auch in einem Kellen-Deck spielen. Hat Tale the Suspect als Adventure, ein grünes, ein blaues. Man darf investigaten und dann ein zusätzliches Land in diesem Zug spielen. Oder die Kreatur 2 farblose, grün, blau. Flying Vigilance, immer wenn er angreift, können wir bis zu einem Artefakt zerstören. Und falls es eins von uns ist, ziehen wir eine Karte. Es ist Band Value. Ich glaube, da macht man wenig falsch. Man findet sehr einfach Karten, die man von irgendwoher castet, außerhalb der Hand. Und dann kann man einfach Länder ins Spiel bringen. Man kann andere Karten oder Permanents ins Spiel bringen. Ist, finde ich jetzt persönlich, auch nicht sonderlich spannend. Vor allen Dingen, weil es auch so ein bisschen das Gefühl hat, das könnte sehr leicht in Solitär ausatmen, was jetzt kein Stormdeck ist, wie bei Fibblethip. Schwierig, glaube ich, zu balancen, kann natürlich aber auch eine ganze Menge Spaß machen. Also muss man schauen, aber tendenziell ein spannender Commander. Als nächstes haben wir natürlich den Commander, den ich mit am interessantesten finde, offensichtlich. Es ist Rakdos in the Muscle. 2 farblose, 2 schwarze, ein rotes. 5 Mana für einen 6-5er Demon Mercenary. Fliegt und hat Trampel. Immer wenn wir eine andere Kreatur opfern, können wir Karten aus der Bibliothek eines Spielers oder von der Bibliothek eines Spielers ins Exil schicken, gleich der Anzahl der Mana-Value der geopferten Kreatur. Bis zu unserem nächsten Endstep können wir diese Karten spielen und wir können Mana einer beliebigen Farbe nutzen oder eines beliebigen Types, um diese Sprüche zu sprechen. Und dann können wir eine andere Kreatur opfern. Rakdos the Muscle bekommt Indestructible bis zum Ende des Zuges, wird getappt, kann nur einmal pro Zug aktiviert werden. Rakdos Sacrifice, aber, und das ist wichtig, man sollte keine Token nutzen, denn die haben bekannterweise Mana Value 0. Dementsprechend wird der andere Effekt nicht genutzt. Natürlich nutzen wir die klassischen Sacrifice Outlets wie Viscera Seer, opfernde Kreatur, Scry 1. Für ein schwarzes Immerstorm Predator, 2 farblose, schwarz-rot, fliegt immer, wenn er getappt wird, können wir eine Karte aus dem Friedhof ins Exil schicken und eine 1-1-Karte drauflegen. Und wir können eine andere Kreatur opfern. Immerstorm Predator kriegt Indestructible bis zum Ende des Zuges und wird getappt. Wolfstrider, 2 farblose, ein schwarzes. Wenn sie Spielfeld kommt, machen wir 0-1 einen weißen Gold-Kreaturen-Token und wir können eine Kreatur opfern, um auch Hellsicht 1 anzuwenden. Hat noch mehr Text. Es geht darum, dass wir einfach umsonst was opfern können. Wenn wir jetzt aber keine Token generieren sollen, in irgendeiner Form und Weise, was nehmen wir dann zum Opfern? Ganz einfach. Wir nehmen Kram wie Undying-Kreaturen oder Persist-Kreaturen. Butcher Ghoul zum Beispiel, ein farbloses, ein schwarzes, 1-1er Zombie, hat Undying. Wenn er stirbt, falls keine 1-1-Counter drauf sind, kommt er unter unserer Kontrolle zurück mit einem 1-1-Counter drauf. Flayer of the Hatebound ist eine fantastische Karte in diesen Decks. 5 farblose, ein rotes, Teufel hat Undying. Und wenn er oder eine andere Kreatur aus dem Friedhof ins Spiel kommt, fügt sie einem, einem Ziel unserer Wahl Stärke, Schaden in Höhe der Stärke zu. Auf der anderen Seite haben wir das Gegenteil wie von Undying Persist. Dann ist es kein 1, plus 1, plus 1, sondern minus 1, minus 1 Counter. Murderous Wrathcap ist hier ein Klassiker. 2 farblose und dann 2 hybride Rakdos, Goblin Assassin. Wenn sie ins Spiel verkommt, fügt sie einem Ziel Schaden in Höhe ihrer Stärke zu oder S. Oder Putrid Goblin, ein farbloses, ein schwarzes 2-2er mit Persist. Nicht viel anderes. Too stupid to survive, too dumb to die als Flavortext. Und wenn wir schon mit Undying-Kreaturen zum Beispiel spielen, können wir auch den Cauldron of Souls einsetzen. 5 farblose für ein Artefakt tappen, können eine beliebige Anzahl an Kreaturen bestimmen. Jeder davon kriegt Persist bis zum Ende des Zuges, wenn sie stirbt und falls kein -1/-1-Counter. Ne? Das heißt, wir können die Undying-Kreaturen irgendwie opfern, kommen mit +1/+1-Counter wieder, Cauldron of Souls einsetzen, kriegen sie Persist, die kommen schon durcheinander, opfern sie wieder, sie kommen mit -1/-1-Counter wieder, opfern sie wieder, kommen mit +1. Ihr versteht das Spielchen. Rakdos ist eine Art Belohnung für Infinite Combo in der Command Zone und das ist gefährlich. Das finde ich ist eine Sache, die ihr wissen solltet. Es ist relativ einfach, irgendwelche Kombos zu generieren, mit denen ihr immer indem ihr was immer sacken könnt. So der Klassiker ist zum Beispiel, ihr habt einen Zombie draußen, Phyrexian Altar und einen Gravecrawler. Ihr könnt den Gravecrawler für ein schwarzes opfern und dann wieder für ein schwarzes aus dem Friedhof spielen. Und so kriegt man dann schnell eine Infinite hin. Rakdos sitzt jetzt in der Kommandozone und sagt, okay, immer wenn wir was opfern, können wir eine Karte ins Exil schicken. Die geht nicht mal im Friedhof. Und damit können wir sozusagen sofort, sobald dieser Loop online ist, alles von unseren Gegnern ins Exil schicken, sie ausmelden und haben gewonnen. Wenn ihr das nicht wollt, solltet ihr schon darauf achten, denn diese Art von Sacrifice-Deck bietet sich quasi dafür an, so eine Wege zu gehen. Wenn ihr das, wie gesagt, nicht wollt, achtet da ein bisschen drauf. Ich habe daran ja durchaus Spaß. Ich finde sowas mal ganz cool. Und Rakdos Sacrifice mag ich an sich ja auch ganz gerne. Dementsprechend, ich bin Fan, ich mag Rakdos eigentlich ganz gerne. Weiter geht es mit Tiny Bones, The Pickpocket. Für ein schwarzes kriegen wir ein 1-1 Skeleton Rouge mit in Death Touch. Und immer, wenn er einem Spieler Kampfschaden zufügt, dürfen wir ein Nicht-Land-Permanent aus dem Friedhof sprechen und dafür dürfen wir jedes Mana benutzen, die wir zur Verfügung haben. Also Mono-Schwarz, wir wollen Kram in den Friedhöfen der Gegner bekommen, um die dann zu klauen. Als erstes ist wichtig, dass Tiny Bones durchkommt. Dafür haben wir Kram wie Access Tunnel. Ein Land kann man für ein farbloses tappen oder 3 farblose und tappen. Eine Kreatur mit Stärke 3 oder weniger kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Bessie the Doctor's Roadster aus den Doctor Who Sets, 2 farblose für ein legendäres Vehikel, hat Eile und immer, wenn sie angreift, kann eine andere legendäre Kreatur in diesem Zug nicht geblockt werden. Mit Crew 2 ist selbst eine 3-4er. Oder der Klassiker Hot Soup. Ein farbloses für ein Equipment, eine Kreatur, die ausgerüstete Kreatur kann nicht geblockt werden und falls ihr Schaden zugefügt wird, wird sie zerstört. Für 3 farblose kann man es ausrüsten. So gehen wir sicher, dass Tiny Bones durchkommt. Und wer schon mal gegen ein Tiny Bones Deck gespielt hat, gegen den alten, weiß, ein Discard ist eine Sache. Dementsprechend machen wir es anders. Wir benutzen Mill. Wir haben wieder den Codex Shredder, ein farbloses Artefakt, tappen Spieler Mill eine Karte. Wir haben sowas wie Gnawing Vermin, ein schwarzes. Für eine Ratte 1-1er, wenn sie ins Spielfeld kommt, millt jemand 2 Karten und falls sie stirbt, kriegt eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren, -1/-1 bis zum Ende des Zuges. Oder Necron Deathmark, 3 farblose, 2 schwarze für Necron Flash. Wenn sie ins Spielfeld kommt, können wir bis zu einer Kreatur zerstören und dann muss ein Spieler auch noch 3 Karten millen. Das heißt, wir werden sogar eine Kreatur los, die vielleicht ein Problem ist, können als nächstes Tiny Bones durchboxen und dann die Kreatur klauen oder vielleicht die 3 Karten, die gemillt wurden. Viel mehr gibt es hier eigentlich auch nicht zu sagen. Tiny Bones belohnt euch dafür, dass ihr sehr interaktiv spielt, sehr viel anzielt. Da kann man dann vielleicht auch Gießer wieder mit reinnehmen. Und klaut dann einfach die Sachen, nimmt sich die Karten eurer Gegner und benutzt sie gegen sie. Ist nicht meine liebste Strategie. Dadurch, dass er nur ein schwarzes kostet, aber glaube ich, relativ einfach und relativ gut fahrbar, das Ganze. Als nächstes gibt es ebenfalls das Comeback einer durchaus bekannten Kreatur. Und zwar ist es das gute alte Gitrog-Monster, das nun als The Gitrog Ravenous Rite wiederkommt. Drei farblose, schwarz-grün, 6-5, Frosch-Horror-Mount. Ich weiß gerade gar nicht, was die deutsche Übersetzung dafür ist. Hat Trampel und Eile. Und Saddle 1. Das heißt, es funktioniert ähnlich wie Crew, kann es eben nur auf Kreaturen drauf. Das heißt, man tappt eine Kreatur in Höhe der Stärke, glaube ich, oder so viele Kreaturen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe den Stream nicht komplett verfolgen können. Auf jeden Fall müssen wir eine Kreatur tappen oder können wir eine Kreatur tappen, um einen extra Effekt zu bekommen. Beim Gitrog ist es zum Beispiel immer, wenn The Gitrog Ravenous Rite einem Spieler Kampfschaden zufügt, was mit 6-5 Trampeleile durchaus leicht sein sollte, dürfen wir eine Kreatur opfern, die in diesem Zug drauf geritten ist. Also, let's settle it this turn, so habe ich es jetzt übersetzt. Falls wir es tun, dürfen wir x Karten ziehen, wobei und bis zu x Landkarten aus unserer Hand getappt aufs Spielfeld bringen, wobei x gleich die Stärke der geopferten Kreatur ist. Wir wollen also Kreaturen mit hoher Stärke und das Ganze in Golgari ist nicht das Problem, ehrlich gesagt. Groundbreaker, drei Grüne für einen 6-1er, Trampeleile. Am Anfang des Endsteps müssen wir Groundbreaker eh opfern. Warum also nicht noch 6 Karten ziehen und 6 Länder aufs Spielfeld bringen? Demogorgon Titan für 4 hybride Golgari. 11-10er, immer wenn es angreift oder blockt, müssen wir Kreatur opfern. Brauchen wir nicht, wir schmeißen es einfach selbst in den Friedhof. Citadel Centaurs, drei farblose, ein grünes, Shroud mit Echo, brauchen wir auch nicht, 6-3, die Echo-Kosten wollen wir eh nicht bezahlen. Rotting Regisaur, zwei farblose, ein schwarzes, für einen Zombie-Dinosaurier am Anfang unseres Upkeeps müssen wir eine Kantkarte abschmeißen. Wir nehmen die 7-6 Sets einfach so mit. Und natürlich die absoluten Klassiker hier. Jagel, Glutton of Urborg, vier farblose, ein schwarzes, für einen Frosch-Spirit für 9-3. Oder Jagel und Multani, drei farblose, zwei schwarze, ein grünes, Frog-Spirit-Elemental, 18-6. Ist das nicht was, was wir reinschmeißen wollen, um dann viele Karten zu ziehen. Und wenn wir eh schon Sacrifice-Strategien fahren, dann können wir auch fies sein mit Dictate of Erebos oder Grave Pact. Immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, stirbt, muss jede andere eine Kreatur opfern. Oder die klassischen Sacrifice-Payoffs, Blood Artist. Hier, wie heißt der Boy? Poison Tip Archer. Liliana Dreadhot General. Oder halt, in diesem Fall ist die krasse Sache Death's Presence. Fünf farblose, ein grünes für eine Verzauberung. Immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, stirbt, können wir X11-Counter auf eine Kreatur, die wir kontrollieren, legen, wo wir X gleich die Stärke der Kreatur war, die gestorben ist. Und dann sollte The Gitrog Ravenous Rite so richtig reinboxen. Zu guter Letzt eine totgeglaubte Figur. Wir haben es bald geschafft. Wir haben Reska the Silencer. Ein farbloses, ein schwarzes, ein grünes, 3-3er Gorgon Assassin mit Todesberührung, offensichtlich. Immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, stirbt, dürfen wir ein farbloses bezahlen. Falls wir es tun, kommt die Karte unter unserer Kontrolle getappt ins Spiel zurück. Zusätzlich, es ist ein Treasure, also ein Schatz-Artefakt mit Tappen, dieses Artefakt opfern und einem Mana in beliebige Farbe machen und verliert alle anderen Karttypen. Mir ist jetzt hier tatsächlich nicht ganz so viel eingefallen, außer Death Touch Tybalt. Dementsprechend spielen wir Kram wie Nighthawk Scavenger. Ein farbloses, zwei schwarze, fliegend Death Touch Lifelink und hat Stärke gleich 1 plus der Nummer an Kartentypen, die unter den Karten in den Friedhöfen unserer Gegner ist. Also er wird immer stärker, je mehr Kartentypen in den Friedhöfen ist. Hat sonst 1 plus Stern, wie gesagt, und 3. Ambush Viper ist der grüne Removal. Ein farbloses, ein grünes, 2-1er, Flash Death Touch. Shelob, Schaltoff und Goliath. Ich habe jetzt wirklich nur Random-Karten mit Death-Touch rausgesucht. 4 farblose, schwarz-grün, 8-8 Death-Touch, Ward 2, andere Spinnen, die wir kontrollieren, Death-Touch und Ward 2. Und immer wenn eine andere Kreatur, die in diesem Zug von einer Spinne Schaden bekommen hat, stirbt, also von einer Spinne, die wir kontrollieren, stirbt, können wir einen Token machen, der eine Kopie davon ist, außer es ist ein Food-Artefakt-Token mit 2 und Tappen. Wir können 3 Leben bekommen und verliert alle anderen Kartentypen. Ich werde auch gleich nochmal erzählen, warum das so wichtig ist. Und sonst haben wir als Payoff für den gesamten Bums heute Blightfang, zwei farblose und schwarzes für eine Schlange Death Touch. Immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, mit Death Touch angreift, verliert jeder Gegner ein Leben und bekommt ein Leben. Und falls eine Kreatur, die wir kontrollieren, mit Death Touch einem Planeswalker Schaden zufügt, wird dieser Planeswalker zerstört. Und der Klassiker hier ist auch Finn the Fangbearer, ein farbloses, ein grünes mit Death Touch. Immer wenn eine Kreatur einem Spieler mit Death Touch Schaden zufügt, also eine Kreatur mit Death Touch einem Spieler Kampfschaden zufügt, so, kriegt er zwei Poison-Counter. Shelob und Reska sind sich gar nicht so unähnlich. Ich musste das nämlich nochmal eben nachgucken. Bei Shelob wusste ich, dass diese Food-Token ihre statischen Fähigkeiten behalten. Das heißt, die verlieren zwar Kartentypen und sind dann ein Artefakt, aber wenn wir einen Mana-Dog damit zerschießen, können wir den immer noch dann als Mana-Dog benutzen. Und das ist bei Reska the Silencer auch so. Denn ich habe es mit Reska Betrayals Sting verglichen, die den -2-Fähigkeit hat, der sehr ähnlich war. Eine Kreatur wird ein Treasure mit den typischen Schatzfähigkeiten und verliert alle anderen Kartentypen und Fähigkeiten, steht dabei. Das ist bei Reska the Silencer nicht so. Das heißt, wir können Kreaturen zerstören, durch Death Touch, durch Interaktion und so weiter und so fort, und ein farbloses bezahlen, um diese Kreatur auf unsere Seite des Feldes zu bekommen. Und wenn wir Reska und Shelob draußen haben, denn Shelob macht eine Kopie der Kreatur, können wir die gleich zweimal benutzen. Hier ist, glaube ich, ein ganz spaßiges Deck drin, was man auf gar keinen Fall über Spelltable spielen sollte. Und bei dem man schon die anderen Leute wahrscheinlich vorweg warnen sollte. Okay, hier ist eine ganze Menge an Interaktion drin. Das waren die neuen Commander. Sehr viel Stoff. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, hier ein bisschen durchzuhören. Wenn ihr gerne Feedback habt, vielleicht andere Ideen für die Commander, schreibt's mir. Ich bin allmählich außer Atem. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin habt noch eine gute Zeit.